Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Viele von euch waren wahrscheinlich auf der Boot und hören uns jetzt zu und haben eventuell die Flagship Night verpasst. Das ist eines der Highlights, die findet immer am ersten Samstag statt. Und da werden die besten Boote, Motorboote und Segelboote, aber vor allem auch der Seamaster gekürt. Und der Seamaster ist immer eine Person, die seglerisch etwas ganz Herausragendes geleistet hat. Und in dem Fall war das Craig Wood, ein Engländer, der mit 18 Jahren auf eine Tretmine getreten ist als Soldat und beide Beine, einen Arm verloren hat und sich dann trotzdem vorgenommen hat, über den Pazifik zu segeln. Also von der Westküste Amerikas bis nach Japan. Und das hat er geschafft. Und dann kam während der Boot einer dieser unfassbaren Momente, wo Craig Wood zugeschaltet wurde und alle sich erhoben, also alle 500 Menschen, die zu der Flagship Night eingeladen waren, erhoben sich. Und es gab diese Standing Ovations mit, ich würde sagen, vielen Klößen in Hälsen, vielen Tränen in den Augen und auch Gänsehaut. Also auch bei mir war das, auch wenn ich jetzt drüber spreche, merke ich, da ist wahnsinnig viel passiert, dass dieser Mensch etwas geschafft hat, was man fast nicht für möglich hält. Und dann kam Jens Kroker auf die Bühne und hielt die Laudatio. Jens ist Segler, Unternehmer und er hat bei den Paralympischen Spielen Gold gewonnen und ist sicherlich eine der herausragenden Persönlichkeiten im deutschen Segelsport. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass du heute da bist, Jens. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast der Yacht.
Danke, Tim. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke.
Wie war dieser Moment für dich? War der für dich auch so, dass es auch dich jetzt auch noch berührt, was da passiert ist?
Ja, total. Also man hat es ja vielleicht gemerkt in meiner Rede, das ganze Thema, wie Menschen durch eine unterschiedliche Befähigung dann durch den Segelsport zu Mut, Selbstvertrauen und dann noch Teilhabe unserer Gesellschaft kommen. Das ist nach wie vor etwas, was mich total fasziniert und auch sehr berührt innerlich, zumal das auch Teil meiner Lebensstory ist.
Genau, also wir haben eben schon kurz gesprochen und ich habe so wenig Erfahrung mit Menschen mit, ich sagte Behinderung und fragte dich gleich, ist das überhaupt richtig? Und du sagtest, nee, sag mal lieber Benachteiligung oder auch unterschiedliche Befähigung. Und das ist so viel positiver als dieses, ja, allein das Wort Behinderung ist ja schon ein in die Ecke drücken, gegen das du dich ja auch sträubst, auch mit der Stiftung Turning Point versuchst du genau dagegen anzugehen. Erklär uns das mal ein bisschen, was das auch für dich bedeutet und was das mit dir als Mensch mit Behinderung oder mit speziellen Befähigungen gemacht hat.
Ja, ich glaube, diese unterschiedliche Befähigung wird zu einer Herausforderung bei Menschen meist in ihrer Jugend. Und woher kommt das? Das kommt daher, dass gerade Kinder und Jugendliche manchmal in der Form ihrer Äußerung der Gefühle sehr hart sein können. Das sind komplett ehrliche Gefühle, aber die sind sehr hart. Und Kinder und Jugendliche nehmen dann zum Beispiel eine körperliche Andersartigkeit wahr als etwas, mit dem stimmt was nicht. Und das führt dann dazu, dass diese Menschen mit dieser Andersartigkeit, und so war es bei mir mit der fehlenden linken Hand, was ja eigentlich keine große Andersartigkeit ist, aber es führte dazu, dass ich bei Beginn der Pubertät von einem auf den anderen Moment komplett ausgegrenzt war. Ich war also vorher Klassensprecher und mit Beginn der Pubertät setzte also diese Sensibilität bei meinen Klassenkameradinnen und Kameraden ein und auf einmal wollte keiner mehr was mit mir zu tun haben, weil ich irgendwie anders war.
Oh Gott, wie schrecklich.
Ja, das wollen natürlich diese anderen Kinder und Jugendliche in dieser ultimativen Konsequenz, die ich jetzt gerade schilder, nicht. Und für die ist es wahrscheinlich auch schwierig nachzuempfinden, dann was in einem selber, was mir dann vorging. Und das führte aber dazu, dass ich mich ausgegrenzt fühlte. Und dann fängt man sehr schnell an, daran zu zweifeln, bin ich überhaupt ein guter Mensch? Bin ich jemand, der überhaupt, das kann so weit gehen, dass man sich fragt, habe ich überhaupt eine Lebensberechtigung? So weit war es jetzt bei mir nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, was kann ich überhaupt im Leben? Kann ich überhaupt was? Und werde ich überhaupt so gut sein wie andere? Man stellt sich dann sehr viele elementare Fragen und damit sind natürlich auch Eltern oder Erziehungsberechtigte häufig dann sehr schnell überfordert. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es eigentlich nicht die Andersartigkeit ist, in diesem Fall die körperliche, bei mir die fehlende linke Hand, die zu einer Ausgrenzung dann führt, sondern das Gefühl und der Verlust eigentlich an Mut und Selbstvertrauen, um sich in die Gesellschaft einzubringen und Teilhabe dann auch auszuüben.
Du bist mit einer Hand geboren worden, richtig?
Korrekt, genau.
Das heißt, für dich war es ja immer völlig normal, in dem Körper zu sein, mit allen Fähigkeiten oder teilweise dann natürlich auch Unfähigkeiten. Und warum ging das zum Beispiel in der Grundschule noch gut und warum ging das erst in der Pubertät los, dass du dann, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, gemobbt wurdest?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dazu müsste man Psychologe sein, auch Kinder- und Jugendpsychologe, um das zu beantworten. Meine Vermutung ist einfach nur, dass diese Pubertät einen sehr starken Fokus innerlich auslöst, im Wechsel, dass man sich auf Körperlichkeiten dann in meinem Fall fokussiert oder Andersartigkeiten, die dann dort sind. Und das ist vorher gar nicht so der Fall. Man merkt ja auch bei Jugendlichen, die in die Pubertät kommen, man wird etwas eitler, man legt auf sein Aussehen Wert, Kleidung spielt auf einmal sehr viel mehr eine Rolle, als das vorher der Fall ist. Ich glaube, das hängt damit zusammen, aber da spekuliere ich jetzt ein Stück weit.
Mhm. Ja, aber das ist ja total interessant, was in der Entwicklung von uns Menschen vorgeht. Ne? Und Pubertät ist natürlich der erste riesige Entwicklungsschritt. Wie hast du dich davon erholt? Also ich weiß, wir driften hier weg vom Segeln in einem psychologischen Podcast, aber auch das betrifft uns ja alle, finde ich.
Ja, genau. Also Mut und Selbstvertrauen zu sammeln, auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben, dafür braucht man irgendwo eine Form von Erlebnis. Mhm. Und meine Eltern, wie übrigens auch die Eltern von dem Craig Wood, der Vater, die kamen dann darauf, dass Segeln eigentlich eine ganz gute Idee sein könnte. Mhm. Mein Vater, der mittlerweile verstorben ist, hat mir aber auch dann erklärt, also er dachte einfach nur, Segeln ist ein schöner Sport für mich. Er dachte nicht so tiefenpsychologisch, dass er sagte, naja, dadurch kann man Mut, Selbstvertrauen und das Gefühl der Selbstwirksamkeit dann erlangen. So tief reicht es da nicht. Er war selber in der Lage, dass er gerade einen Segelclub an der Alster in Hamburg mitgegründet hatte. Und er sagte, naja, da kann der Filius da einfach mal in ein neues, auch soziales Umfeld reinkommen und vielleicht löst ihn das aus seinen Schulproblemen auch so ein bisschen mental, gedanklich raus. Und so bin ich reingerutscht in diese Segelaktivität, die aus Sicht der Stiftung und auch aus der Sicht meines Lebenslaufes einfach ideal geeignet ist, um Mut und Selbstvertrauen dann zu tanken und dieses Thema der Ausgrenzung an der Wurzel, sprich also bei den Personen, die betroffen sind, tatsächlich aufzugreifen. Im selben Atemzug möchte ich allerdings auch nochmal sagen, dass es natürlich auch Elemente in unserer Gesellschaft gibt, auch abseits der Pubertät, die durchaus auch für Menschen mit einer unterschiedlichen Befähigung Hürden darstellen können.
Absolut.
Nehmen wir mal einfach, dass da Stufen sind, wo kein Rollstuhlfahrer sich drüber bewegen können. Also es gibt schon auch Hindernisse, die man aus dem Weg räumen kann. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir versuchen, Menschen, die eine unterschiedliche Befähigung haben, einfach darauf aufmerksam zu machen, was sie für Talente haben und was das für ein Mehrwert für uns auch als Gesellschaft ist. Und auf der anderen Seite die Gesellschaft darauf auch hinweisen, was für ein Schatz in diesen Menschen mit dieser Andersartigkeit drinsteckt.
Ja, verzeih, wenn ich plumpe Fragen stelle, ja. Aber zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich müsste einen Palstick mit einer Hand machen, ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich habe es aber noch nie probiert.
Ja.
Erzähl uns mal, wie es für dich ist, mit einer Hand alles am Segeln hinzukriegen.
Da spreche ich natürlich jetzt aus einer Luxusposition raus, weil, wie du schon selber gesagt hast, ich mit einer Hand geboren wurde und ich musste mir dann, und da ist die Natur echt sehr intelligent, ich musste mir meine eigenen Systeme bauen, Schnürsenkel zumachen etc., Fleisch schneiden. Ich musste mir da meine eigenen Dinge basteln und selbst meine Eltern waren da in meiner Jugend teilweise wirklich, die waren fasziniert, wie ich mir da wie so ein Überlebenskünstler dann halt meine eigenen Brücken gebaut habe. Ja, und super. Das ist natürlich, wie gesagt, Luxusthema, wenn man so geboren wird. Wenn man aber einen Unfall hat, dann stelle ich mir das unglaublich schwierig vor. Und ich habe natürlich im Rahmen auch meiner paralympischen Zeit mit vielen Sportlerinnen und Sportlern und auch Menschen zusammengearbeitet, die erst durch einen Unfall diese unterschiedliche Art der Befähigung beziehungsweise dann auch vielleicht Hindernisse bekommen haben. Und da ist es sehr, sehr viel schwieriger. Mental wie auch körperlich.
Ja, und da sind wir wieder bei Craig Wood, der natürlich als gesunder Mensch geboren wurde und dann eben mit 18 Jahren diesen unfassbaren Unfall oder diese Tretmine hatte. Du hast ja Kontakt zu ihm, du hast ihn mal kennengelernt. Kannst du uns beschreiben, was für ein Typ er ist und wie er es wirklich geschafft hat, also mit natürlich dem ganzen Körper zwar, aber dann am Ende doch nur mit einer Hand über den Pazifik zu segeln? Und ihm ist ja sogar auch seglerisch einiges passiert. Also ihm ist, glaube ich, die Genua einmal richtig runtergerauscht und dann unter das Boot gekommen. Ich meine, die kriegen wir schon mit zwei Händen kaum wieder raus. Diese ganzen Sachen, erzähl mal von seiner Reise.
Er hatte ja diesen Militärunfall und dann anschließend ist er über auch das paralympische Segeln, was auch sehr groß ausgebreitet war in England, in den Segelsport wieder reingekommen. Er hat als Jugendlicher schon Optimist gesegelt, also war dem Segelsport durchaus affin. Ja, dann hatte er für sich das Ziel sich gesetzt. Man hat ja manchmal so Träume, die man hat, um die Welt segeln zu wollen. Und das auch trotz seiner Einschränkungen, die er dann durch diesen Unfall bekommen hatte. Und auch er hat sich dann langsam vorgetastet mit einer unglaublichen Energie, hat diese zwei Prothesen für seine Beine dann natürlich auch von Unterstützung bekommen und hat mit seiner Hand dann halt, man sieht das sehr schön in einem Video, was auf der Flagship Night gezeigt wurde, er hat so lange diesen Palstick, den du eben so schön genannt hast, ausprobiert, bis er denn dort gelandet ist, dass er ihn mit bestimmten Wurftechniken dann auch hinbekommen hat. Und diese Situation mit, da rauscht eine Genua runter oder da bricht irgendwas ab, ich glaube, das Wichtige ist, man durchlebt in den ersten Übungsphasen, die er natürlich hatte, bevor er diese Pazifiküberquerung gemacht hat, erlebt man viele dieser Sondersituationen. Ja. Man lernt dann an diesen Sondersituationen, sie A zu lösen, aber noch viel wichtiger ist, man sammelt dieses Vertrauen in sich selber. Jawohl, ich kann das. Mhm. Und wenn man auf einmal 2, 3 überraschende Situationen, vielleicht auch noch in Begleitung und vielleicht auch auf dem Mittelmeer und nicht gerade auf dem Pazifik, schon erlebt und gelöst hat, das kennen wir ja alle als Menschen, dann wächst man über sich hinaus. Das ist ja ein Lernprozess, der dann stattfindet. Und ich glaube, so war das dann auch bei ihm. Ich kann kurz ausschweifen, es gibt noch ein anderes Beispiel. Einer der anderen berühmten Kollegen von mir im Paralympischen, der Damien Seguin, ist einer derjenigen, der beim Volvo Ocean Race teilnimmt, obwohl ihm der linke Unterarm fehlt. Mhm. Und die Ärzte brauchten über ein halbes Jahr oder Jahr, um die Veranstalter überhaupt davon zu überzeugen, dass er starten darf. Dann ist dem armen Kerl nach dem Start des Rennens ist er über ein Fischernetz gefahren und das hat sich am Kiel dann aufgehangen. Der hat dann gar nicht nach Erlaubnis gefragt, der ist einfach unters Boot gesprungen, hat das Ganze gelöst, ist wieder raus, bevor der Veranstalter ihn sozusagen aus dem Rennen nehmen konnte, was sie sonst gemacht hätten an der Stelle.
Ja, was für ein Teufelskerl, ne?
Ja, ja, und da muss man sich überlegen, also man fängt dann wirklich an, über sich hinauszuwachsen und bekommt dann ja fast schon magische Kräfte.
Mhm. Man muss bei Craig Wood auch sagen, der hat dann eine Frau kennengelernt, hat 2 Kinder. Und ist jetzt mit denen in Japan gerade und segelt von da dann mit denen gemeinsam weiter. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Geschichte. Man muss auch sagen, nicht alle Geschichten enden so. Nicht jeder schafft es, nach so etwas wirklich wieder aufzustehen, sondern das ist einfach ein Schicksal. Da kommen sicherlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent nicht mit klar, ne?
Ja, das stimmt. Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Und einer meiner Mitsegler in der Vergangenheit, der hatte einen ähnlichen traumatischen Unfall erlangt. Und viele dieser Personen, erzähl mir dann noch anschließend, Jens, ich muss in einem positiven Momentum für mich drin bleiben. Mhm. Wenn ich das nicht schaffe, dann ist der Abgrund, der da unter Umständen entstehen kann, sehr, sehr tief. Und auch das könnte man natürlich jetzt wieder psychologisch ein bisschen belegen.
Gerne.
Und man könnte sagen, diese Personen, denen droht dann schon die Gefahr, dass sie auf einmal dann doch mal von der Klippe stürzen könnten. Oder aber sie kommen gar nicht auf das Top der Klippe, wie du schon so schön sagst, drauf. Das ist also schon ein wackeliger Weg und er bleibt an der Stelle auch ein Drahtseilakt. Und die meisten Menschen, die sowas erleben, das ist meine persönliche Erfahrung, ohne Psychologe zu sein, ist, die pushen sich halt grundsätzlich jeden Tag und jede Minute in dieses positive Momentum rein. Mhm. Ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt, der in der Ukraine im Friedenseinsatz war und dem wurden dann auch die Beine und die Arme genommen. Der war ein paar Monate später bei der Inklusionsweltmeisterschaft im Oman. Und da habe ich gefragt, wie kann das sein? Wie kannst du so positiv sein? Wir waren alle, die wir Erfahrung hatten mit paralympischen Seglern, total erstaunt, wie das möglich sein konnte, weil das hatten wir so auch noch nicht erlebt. Und er hat einfach gesagt, ich push mich jeden Tag, ich denke positiv, ich denke gar nicht über die negativen Dinge nach. Alles ist für mich möglich. Und dieser Kollege, der ist dann zum Beispiel auch gar nicht aus der Ukraine rausgegangen. Der hat gesagt, ich habe mich ins Land verliebt, ich bleibe dort trotz der Risiken. Und ich will dort eine Frau finden. Ich finde die Kultur, die Menschen so toll, die bleiben dann dort. Und das erklärt natürlich auch, jetzt schweifen wir sehr weit natürlich ab, warum so viele Menschen jetzt auch gerade, wie wir lesen, nicht aus der Ukraine rausgehen, sondern reingehen. Ja, weil die mit einem ganz anderen Momentum leben, wo wir als Menschen, die, ich will nicht sagen zivilisiert leben, aber die diese Herausforderungen nicht haben, das gar nicht nachempfinden können.
Mhm. Gab es bei dir auch so ein Momentum, wobei du jetzt sicherlich niemand, also du wirkst auf mich nicht so, dass du groß im Leben hadern würdest und dennoch ist es natürlich auch ein Schicksal, was du hast, mit nur einer Hand geboren zu werden.
Ja.
Gab es das für dich auch mal, dass du dann irgendwann gesagt hast, so, ich muss jetzt, vor allem nach dieser Pubertätsphase vermutlich, ins Positive kommen, um das zu schaffen, was ich schaffen will?
Ja, bei mir hat sich das auch auf eine etwas andere Art und Weise geäußert, was mir auch meine Eltern vielfach gespiegelt haben, mit zum einen Respekt, aber fast auch schon Erschütterung oder auch Verwunderung, um es positiv zu beschreiben. Sie sagten, es gab Situationen in meiner Pubertät und Jugend, wo ich sagte, ich habe für mich das Gefühl, ich muss an jeder Stelle 10% besser sein als Menschen, die nicht diese Besonderheit haben. Nur dann werde ich gleichberechtigte Chancen haben. Und das war für meine Eltern total hart. Aber sie sagen anschließend, Jens, dadurch hast du auch wahnsinnig viele Dinge erreicht, die selbst, also viele normale Menschen, berufliche Karriere, sportliche Erfolge, private Dinge, die du erlangt hast und die du auch durchstanden hast, das hätten viele gar nicht so erreicht. Das hast du wahrscheinlich nur mit diesem brachialen Durchhaltewillen, der fast schon an Überlebenskunst manchmal dann auch grenzt, geschafft. Und dann habe ich halt extrem viel Ehrgeiz entwickelt, aber habe natürlich gleichzeitig auch durch meine Andersartigkeit auch eine Facette entwickelt, die dann zwei Seiten einer Medaille in sich trägt. Ich will zum Beispiel vielfach Menschen gefallen. Wir haben das eigentlich alle in uns, aber Menschen, die eine Besonderheit haben, haben es vielleicht noch ein bisschen mehr in sich.
Ja, weil sie mehr ausgegrenzt wurden als...
Ja, genau. Und das führt in der Konsequenz, Tim, aber natürlich auch dazu, dass man manchmal vielleicht nicht so selbstbewusst auftritt, zum einen, und zum anderen aber auch vielleicht gar nicht so richtig spürt, was will ich jetzt eigentlich und was ist eigentlich mein Ziel? Weil man mehr die Sensibilitäten um sich rum war, von den Menschen um sich rum war und versucht, diese zu erfüllen. Also alles hat, was ich damit sagen will, natürlich seine Kehr- und Schattenseiten, und das ist auch überhaupt nicht dramatisch. Das ist ja bei jedem Menschen so. Aber ja, das gilt es immer wieder zu reflektieren.
Auf jeden Fall. Du hast ja schon über deine Erfolge gesprochen und ich meine, du hast olympisches Gold gewonnen. Das ist halt einfach das Größte, was es gibt. Kannst du uns davon erzählen, wie du bis dahin gekommen bist und dann eben bis zu diesem größten sportlichen Moment deines Lebens?
Also ich habe ja, wie gesagt, schon im Kindesalter angefangen, Optimist zu segeln und habe da dann auch schnell festgestellt, dass durch die Segeltätigkeit, die ja auch damals noch umso mehr ein Randsport war, meine Klassenkameraden auf einmal begeistert waren und ich war irgendwie wieder was Besonderes. So, und dann habe ich aber auch so viel Passion im Segeln entwickelt, dass ich also bei Optimistenregatten dann 420er und 470er Regatten ganz normal mitgesegelt bin. Damals gab es ja noch gar keine Paralympics. Und ich hatte dann das große Glück, 470er mit jemandem, das ist ja eine Zweimann-Jolle mit Trapez und ich bin gesteuert. Ich durfte das mit jemandem zusammensegeln, der recht gute finanzielle Möglichkeiten hatte. Und dadurch hatten wir die außerordentliche Chance, sogar bei Weltmeisterschaften dann im Übersee teilzunehmen. Und das war natürlich für mich fantastisch. Ich hätte mich auf, da spielt dann schon in so einer athletischen Bootsklasse die Andersartigkeit des Körpers eine große Rolle und führt dann tatsächlich auch schon zu einer Einschränkung, genauso wie man sagt, dass jetzt jemand, der 200 Kilo wiegt, nicht Leichtathlet werden kann. Nicht? Und genauso ist das beim Segeln auch. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber dadurch konnte ich an tollen Wettbewerben teilnehmen und habe natürlich dadurch die Möglichkeit gehabt, auch ein Stück weit seglerisch zu wachsen. Mhm. Und mein großer Vorteil war, ich durfte auch viele Menschen im Segelsport kennenlernen, die ich sonst nicht kennengelernt hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich den späteren Bundestrainer der Paralympics auf einer 470er Weltmeisterschaft kennengelernt habe.
Ja, super.
Schälte sich heraus, Paralympics und Segeln wird jetzt eins, also Segeln wird bei den Paralympics eine Sportart werden. Der erinnerte sich an mich und hat dann gefragt, hey Jens, hast du nicht Lust, mit mir und uns das paralympische Segeln in Deutschland aufzubauen? Ich war nun zu dem Zeitpunkt gerade nach meinem Studium in einem Großkonzern in Deutschland eingestiegen. Mir war auch bewusst, ich werde mit Segeln, egal wie, nie Geld verdienen können. Und habe dann gesagt, also ich weiß nicht genau, ob ich das will, weil ich fühle mich eigentlich als normaler Mensch und ich möchte nicht bei den besonderen Menschen starten, sondern eigentlich bei den normalen. Und er hat gesagt, Jens, du wirst schnell merken, da sind Top-Segler dabei bei den Paralympics. Und es war auch so, da war ein ehemaliger America's Cup Teilnehmer da, der einen Autounfall gehabt hatte, und viele andere Menschen mehr, die im Segelsport schon vor ihrem Unfall Fantastisches in der Elite des Segelsports erreicht haben und die jetzt dann auch durch Paralympics und dadurch, dass sie beruflich nicht mehr aktiv waren, anders als die normalen Olympiasegler, über Jahrzehnte nur diesem Sport treu bleiben und jeden Tag trainieren können. Und ich merkte also sehr schnell, das Niveau war sehr hoch und trotzdem war für mich immer noch das Problem, ich wollte ja auch eine berufliche Karriere machen. Und dann sagte ich, also ich kann jetzt nicht hier wie in 470er Zeiten und während des Studiums 100 bis 150 Tage auf dem Boot sitzen. Das funktioniert für mich nicht. Und dann sagte er, Mensch, probier's doch einfach mal und dann sehen wir mal. So, und ja, dann haben wir es probiert. Und ich habe tatsächlich nur mit meinen 30 Tagen Urlaub, die ich im Konzern hatte.
Und die haben dir auch nicht mehr gegeben?
Ich wollte nicht mehr haben. Ah, okay. Ich wollte bewusst, ich habe mir gesagt, wenn ich im Konzern Karriere machen will, dann kann ich nicht mehr hier und will ich mir auch keinen Sonderurlaub nehmen. Ich will nichts Besonderes dran sein, sondern ich möchte so agieren wie die anderen Menschen im Konzern auch. Sonst kommt jeder mit irgendwelchen Sonderregelungen und sagt, ich will jetzt mal im Schachclub irgendwie spielen und deswegen kann ich heute nicht zur Arbeit kommen. Das funktioniert zumindest in einem großen Konzern nicht, nicht? Und ich habe gesagt, ich will Karriere machen und dementsprechend gebe ich mich auch den normalen Regeln hin. Und ich habe auch nie bis kurz vor Schluss im Konzern über meine seglerische Karriere gesprochen. Und habe mich auch immer dagegen verwehrt, das in die berufliche Sphäre reinzutragen, weil ich einfach befürchtet habe, auf einmal fangen an, die Leute mich auszuwählen, weil ich diese seglerische Karriere hatte. Das wollte ich nicht. Ich wollte überzeugen durch meine berufliche Leistung, die ich im Bereich Betriebswirtschaft hatte und in all dem, was dann damit dazugehörte.
Ja, unglaubliche Einstellung.
Ja, und es bildete sich dann halt so eine Parallelität raus. Und ich stellte schnell fest, wir haben dann 1999 die Weltmeisterschaft schon gleich gewinnen können in der paralympischen Sonarklasse mit 3 Personen. Ich war damals noch beruflich in den USA, bin also ein paar Mal zum Training nach Deutschland geflogen und meine beiden Mitsegler haben vorher eigentlich nie wettbewerbsgesegelt. Also ich habe die angelernt praktisch, weil man muss zu dritt im Boot ein Gesamthandicap erfüllen und da kann man jetzt nicht noch gucken, wer sind die besten Segler, die es gibt, sondern man muss mehr gucken, welche Handicaps passen zu mir. Und mit dem Bundestrainer und dem Team, was da drumherum war, haben wir es dann halt gemeinsam geschafft, dann da schon mal gleich 1999 Weltmeister zu werden.
Wahnsinn.
So, und dann stand meine erste obere Führungsposition im Konzern an, Ende 1999. Ich bin dann 2000 zu den Paralympischen Spielen in Sydney gefahren, bin dann diesem, den ich eben erwähnt hatte, ehemaligen America's Cup Segler dann im Finale unterlegen gewesen in Sydney, bin dort, also habe die Silbermedaille gewonnen.
Auch nicht schlecht, ne?
Ja, genau. Und ich dachte, naja, vielleicht geht doch diese Parallelität von beruflicher Karriere und sportlicher Karriere. Und ich hatte dann natürlich auch durch finanzielle Unterstützung, aber auch durch mein Trainerteam und Betreuerteam so viel Unterstützung, dass ich dann die fortwährenden 16 Jahre, die dann folgten bis zu den Paralympischen Spielen 2016, war es eigentlich immer so, dass ich nur zu den Trainings oder auch zu den Wettbewerben geflogen bin. Ich musste mich nicht um die Boote kümmern. Und ja, alles war vorbereitet und ich bin dann praktisch nur aufs Boot gesprungen. Und wenn was kaputt war, hat jemand anders dann das auch repariert. Also da hatte ich einen unglaublichen Luxus und bin auch unglaublich dankbar. Anders hätte es aber in der Parallelität auch von beruflicher Karriere und dann auch sportlicher Karriere nicht geklappt. Ja, und der Extremfall war sicherlich die Paralympischen Spiele 2012. Also 2008 habe ich in China Gold gewonnen und 2012 konnte ich dann nochmal Silber in London gewinnen. Und das war eine ganz besondere Kampagne, weil dort war ich dann der CFO für das Südamerika-Geschäft in Brasilien beheimatet und habe eine 4-jährige Kampagne mit einem deutschen Team aus Brasilien rausgemacht und bin dann kurz vor den Spielen tatsächlich jedes zweite Wochenende Freitagabend aus Brasilien rausgeflogen. Wir haben Samstag, Sonntag trainiert. Sonntagabend, das passt gut mit der Zeitverschiebung, wieder rausgeflogen nach Brasilien und war um 8 Uhr wieder im Büro.
Wahnsinn. Und da warst du ja schon auch über 40, muss man sagen, ne? Da kann der Körper auch nicht mehr so viel ab wie ein 20-Jähriger.
Nee, genau. Du musst dich dann sehr stark disziplinieren. Also ich bin dann tatsächlich auch, habe in Brasilien im deutschen Zeitrhythmus gelebt. Also im Winter oder beziehungsweise im deutschen Sommer, was der brasilianische Winter ist, sind es nur 3 Stunden Zeitverschiebung. Aber ich bin dann dort in Brasilien, also nachts aufgestanden, habe dann früh angefangen zu arbeiten. Gut, und man arbeitet dann bis 6 oder 7 und dann bin ich halt sehr früh ins Bett gegangen, um dann die Zeitverschiebung nicht zu haben, wenn ich zum Trainieren nach Deutschland kam.
Oh, sagenhaft, sagenhaft. Und du hast dann irgendwann entschieden, okay, jetzt reicht's eigentlich an paralympischen Kampagnen. Das ging wahrscheinlich dann irgendwann auch nicht mehr. Du hast ja auch alles erreicht. Irgendwann ist es ja auch genug.
Also ganz so, wenn ich unterbrechen darf, war es nicht, weil leider ist Segeln 2016 aus den Paralympischen Spielen rausgeflogen. Also 2016 war das letzte Mal. Wir kämpfen immer noch stark und da bringe ich mich dann auch im Hintergrund ein. Wir kämpfen noch stark daran, dass Segeln wieder zurückkommt in die Paralympischen Spiele, weil Segeln halt so eine komplette Sportart ist und so gut für Menschen und die Gesellschaft ist, dass wir glauben, es gehört da einfach hin. Aber man muss fairerweise sagen, es hat bisher noch keine Sportart jemals geschafft, die einmal rausgeflogen ist, aus den Paralympics wieder reinzukommen. Ich glaube trotzdem, wenn überhaupt, kann Segeln die erste sein.
Genau, es gibt auch immer mal den ersten, ne? Ist auch wichtig.
Genau, ja, genau, genau.
Du hast dann irgendwann deine Stiftung Turning Point gegründet, um einfach mehr Menschen aufs Wasser zu verhelfen, die sich ohne die Stiftung vielleicht nicht trauen würden.
Ja, das stimmt. Das war also gar nicht so sehr eine Gründung nur von mir, sondern auch hier spielten wieder glückliche Umstände eine Rolle. Ich lebe ja mit meiner Frau in Heidelberg und durch Freunde meiner Frau kamen wir an einen vermögenden Menschen, der immer schon Segelprojekte gemacht hat mit Jugendlichen und über diese Segelprojekte immer wieder gut beobachten konnte, wie aus jungen Menschen, Jugendlichen, erwachsene Menschen wurden und die durch den Segelsport Mut, Selbstvertrauen, aber auch Fähigkeiten und Teambildung erlangt haben, was er sonst nirgendwo beobachtet hatte. Dieser heute auch Freund, der hat dann sein Unternehmen, was er von der Pike auf aufgebaut hat, hat er dann als großen Konzern verkauft und hat gesagt, er möchte eigentlich mit einem Großteil dieses Erlöses auch viel mehr Menschen durch Segeln einen Wendepunkt geben im Leben. Mhm. Auch ihm persönlich hat Segeln Wendepunkte gegeben. Und daher heißt diese Stiftung Turning Point. Und seine Frau und ich mit meiner Frau haben da halt die Idee geboren von Turning Point. Gut, und bei mir war es so, durch meine gesamte paralympische Vergangenheit, durch aber auch viele unternehmerische Fähigkeiten, die ich mir in der Zeit aufgebaut hatte, habe ich dann haben wir gemeinsam ein großes Konzept und eine Strategie geschrieben. Und der Unternehmer sagte dann, jawohl, das ist prima. Also der Unternehmer heißt Heinz-Peter Schmidt und er sagte dann, ja, das finde ich prima und das würde ich gerne so umsetzen, wie du das geschrieben hast. Und dann haben wir Ende 2021 angefangen, aber wir hätten uns auch nicht vorstellen können, dass wir mit diesem Konzept dann so schnell und so viel erreichen können, mit dem, was wir jetzt schon zurückblicken können.
Ja, erzähl mal. Also gerade für die, die uns zuhören und vielleicht Menschen mit besonderen Fähigkeiten kennen, wie kann man denn an dich herantreten und dass deine Stiftung jemandem hilft, dann tatsächlich zum Segeln zu kommen?
Wir haben ja erstmal den Nukleus so gesetzt, dass wir gesagt haben, Segeln ist, ich beschreibe das immer so, wie ein Mini-Leben. Das bedeutet, wir haben im Segeln ein Boot, das sind technische Elemente, mit denen muss ich zurechtkommen. Wir haben dann die Natur mit Wind und Wellen, mit denen man zurechtkommen muss. Und wir haben häufig dann ein Team, also andere Menschen, mit denen wir auf dem Boot sitzen. So, und dieser Dreiklang hat eine gewisse Komplexität zum einen. Zum anderen sind das aber Elemente, die wir im täglichen Leben auch ständig finden. Also wir müssen immer mit anderen Menschen irgendwo zurechtkommen. Mhm. Wir haben technische Rahmenbedingungen wie unseren Computer, den wir beherrschen müssen. Wir haben immer ein Umfeld, sei es Gesetz oder wie auch immer, die wir beachten müssen. Im täglichen Leben ist so ein bisschen das Problem, wir wissen manchmal nicht, wenn wir nun etwas geschafft haben, das auf uns zurückgeht und unsere Aktivität oder ob es bedingt ist durch jemand anders, der uns geholfen hat. Beim Segeln ist es anders. Wenn ich mit dem Segelboot und meinem Team rausfahre und ich mache dort verschiedene Wenden, Halsen oder umrunde irgendetwas und komme dann wieder an Land, ich weiß, das hat stattgefunden, weil ich eine bestimmte Aktivität ausgelöst habe. Mhm. Und das ist halt dieses unglaubliche Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und wir haben gesagt, damit können also halt Menschen Mut und Selbstvertrauen tanken, die vielleicht eine unterschiedliche Befähigung haben, um ihre Nicht-Teilhabe dann in eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft umzuwandeln. Wir versuchen als Gesellschaft ja häufig solche Dinge durch Geldtransfers zu lösen. Ich zitiere da auch immer sehr schön. Ich hatte mal einen Freund meiner Eltern, der versuchte mir mit 5 Mark damals zu helfen. Er hat gesagt, Jens, du hast es ja gerade schwer mit den Freunden. Sind mal die 5 Mark, geh mal ins Kino und mit den 5 Mark lernst du dann neue Freunde kennen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Nee. Leider versuchen wir in der deutschen Gesellschaft und auch in anderen Gesellschaften viel mit Geld zu lösen. Aber das lässt sich nicht lösen.
Es gibt dieses Zitat von Jesus, also jetzt halte mich nicht für einen furchtbar gläubigen Menschen, aber der sagt, bring den Leuten keinen Fisch, bring ihnen Fischen bei.
So, ganz genau. Damit bringst du es auf den Punkt. Das ist genau das richtige Bild. Jetzt komme ich so ein bisschen zu deiner Frage zurück. Wie kann man dann an uns rantreten? Wir treten meist an andere Menschen heran, weil wir haben gesagt, okay, wir wissen, Segeln funktioniert, um Selbstwirksamkeit zu verspüren und dann auch Teilhabe damit auszulösen. Aber wo können denn Leute segeln gehen? Ja, die können natürlich in eine Segelschule gehen. Ich zitiere da immer das Beispiel vom Zähneputzen. Dann segelt jemand einmal, aber der Effekt für die Selbstwirksamkeit und die Teilhabe, der entsteht dadurch noch nicht. Mhm. Genauso, wenn ich Probleme mit meinen Zähnen habe, wenn ich einmal meine Zähne putze, dann ist nichts passiert. Und ich muss in eine Routine reinkommen und hier auch der Segelaktivität. Und dementsprechend brauchen wir als Stiftung, wo wir über Gesamtdeutschland mit unserem Trainerteam verstreut sind, wir brauchen die Segelclubs und Vereine, die die Infrastruktur haben, um die Nachhaltigkeit der Segelaktivität sicherzustellen. Deswegen liegt bei uns eine große Rolle da drin, Segelclubs und deren Mitglieder zu befähigen und zu interessieren, Inklusion inklusive Segelaktivitäten, aber auch sozial Inklusion auszuüben.
Ja, super.
Deswegen müssen oder treten wir an Leute ran, häufig zum Beispiel Sonderschulen, aber auch Kinderhorte wie Arche oder Lebenshilfe oder Caritas. Und wir suchen dann einen Segelverein, der interessiert ist, inklusive Segelaktivitäten auszubauen, sich aber auch sozial um die Menschen zu kümmern. Und dann machen wir gemeinsam Segelveranstaltungen. Wir befähigen den Segelverein, das dann in die Nachhaltigkeit umzusetzen. Weil wir sind natürlich als Befähiger, sei es finanziell, personell oder auch durch unsere Kenntnisse, stehen wir ständig bereit. Mhm. Aber die Segelaktivität findet im Verein statt. Und der Verein muss sehr stark in die Selbstaktivität reinkommen.
Ja, spannend. Ja, das ist toll. Verrat uns zum Schluss noch, wie und wann und wo du noch segelst.
Ich bin in der Tat tatsächlich auch noch wettbewerbsmäßig aktiv. Mhm. Es gibt eine Klasse, die so in diesem paralympischen Bereich immer noch gesegelt wird. Die nennt sich Hansa 303. Mhm. Und dann nehme ich also regelmäßig noch an Weltmeisterschaften teil, Europameisterschaften. Hatte noch das große Glück, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft Dritter zu werden. Das war sehr, sehr schön. Und ich versuche da auch immer nach wie vor, ja, mein Thema mit also Mut und Selbstvertrauen tanken, wovon man nie genug bekommen kann in dem Sinne, auch dort weiter zu fördern und versuche auch, ja, Segeln wieder in die Paralympischen Spiele reinzubekommen. Aber mich reizt nach wie vor sehr stark dieses Wettbewerbssegeln, muss ich klar sagen.
Wenn man dich unterstützen will, beziehungsweise deine Stiftung, findet man das leicht? Und wenn ja, erklär uns ganz kurz, was man da machen muss.
Ja, also man findet uns ganz leicht über das Internet www.turningpoint-stiftung.com. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch noch kurz ausführen möchte. Wir haben jetzt in 4 Jahren 1600 Kindern und Jugendlichen mit einer Besonderheit ein erstmaliges Segelerlebnis ermöglicht. Wow. Auch viele Menschen, die sozial am Rande der Gesellschaft stehen. Auch das möchte ich nochmal erwähnen. Das ist ja die größte Gruppe von besonderer Befähigung und auch Teil, glaube ich, unserer gesellschaftlichen Herausforderung, die wir haben, dass sozial so viele Menschen am Rande stehen. Diese 1600 Menschen mit 25 Clubs, davon ein Großteil segelt jetzt weiter. Wir machen das Ganze mit 20 Inklusionstrainern, die Teilzeit bei uns aktiv sind, teilweise auch als Übungsleiter. Aber wir haben nur 2, 3 Vollzeitarbeitskräfte und der Rest arbeitet auch in Teilzeit. Und jetzt, wenn wir wachsen wollen und unser Konzept vielleicht in andere Länder reinbringen wollen, auch in Deutschland gibt es ja noch so viele Segelclubs und auch in der Gesellschaft gibt es noch so viele Menschen, die noch nicht die Magie des Segelsports haben erleben können, dann brauchen wir zum einen natürlich finanzielle Ressourcen. Wir brauchen also mehr Menschen, die das Ganze unterstützen, auch finanziell. Und wir brauchen dann Menschen, die uns natürlich mit ihren personellen Ressourcen unterstützen. Auch da sehe ich viele Brücken, die wir schlagen können, um Menschen, die vielleicht nicht in der Segelaktivität per se, aber ansonsten an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, wieder mit einzubinden. Das Beispiel ist, wir sehen, dass viele der traditionellen Konzerne in Deutschland Fido-Vorruhestandsprogramme jetzt lancieren, aufgrund von künstlicher Intelligenz und anderen Themen, Wandel, demografischer Wandel, aber auch das Thema Industriewandel. Ja, und diese Menschen gehen dann in den Vorruhestand und auch diese Menschen fragen dich, kann ich noch an der Gesellschaft teilhaben?
Genau, ja.
Und die könnten zum Beispiel in den Segelvereinen oder in einer Caritas helfen, dass Kinder mit einer Besonderheit dann in die Segelclubs gefahren werden oder betreut werden im Rahmen von Patenschaften, um dann gemeinschaftlich Teilhabe zu entwickeln. Mhm. Also ich glaube, wir können mit unserem Thema nicht nur auch den Kindern und Jugendlichen, sondern der Gesellschaft auch in anderen Elementen zu mehr Teilhabe verhelfen und helfen, dass unsere Gesellschaft ein besserer Platz wird oder wieder ein besserer Platz wird.
Danke für dieses Gespräch. Danke für deine unglaubliche Laudatio bei der Flagship Night, die mich so bewegt hat. Und danke auch, dass du versuchst, irgendwie diese Welt einen Tucken besser zu machen. Und das ist so wichtig. Und ich hoffe, dass viele uns zuhören und dich und deine Stiftung unterstützen. Vielen, vielen Dank, Jens.
Danke dir, Tim. Danke, dass du da sein durfte.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.